Liebe Geschwister, wenn jemand leiden muss, fängt er an, Fragen zu stellen. So haben wir es gerade in diesem Psalm gehört. Da wurde gesagt, wir haben uns gegen Gott vergangen, deswegen passiert uns jetzt das. Und sei uns doch wieder gnädig. Wenn jemand leiden muss, fängt er an, Fragen zu stellen. Wie kommt das? Wo kommt das her? Kann ich was dafür? Bin ich selber schuld? Oder nicht? Oder ein bisschen? Hat es einen Sinn, dieses Leiden? Kommt da letztendlich vielleicht sogar etwas Gutes dabei raus? Oder ist das sinnlos? Und wie kann ich damit umgehen? Wie verhalte ich mich jetzt? Über solche Fragen spricht Paulus im Römerbrief, im 8. Kapitel, ab Vers 18. In unserem Text für die Predigt heute, da spricht er über verschiedene Arten von Leiden. Und die erste von diesen Arten ist heute Thema in der Predigt, das Thema dieses Textabschnittes, das natürliche Leiden. Das zum Beispiel daraus kommt, dass wir vergänglich sind, dass wir alt werden, manchmal krank werden, sterben. Dass Menschen, die uns nahestehen, leiden und sterben. Paulus kennt das von sich selber. Der hat selber eine Menge schmerzliche Erfahrungen damit durch. Und er ist auch nicht jemand, der von Natur aus robust und hart verpackt daran geht, mit Hornhaut auf der Seele. Im Gegenteil, wenn wir seine Briefe lesen, merken wir, das ist ein ganz sensibler Mensch. Und er steigt ein mit einer Behauptung, da ist er sich offensichtlich sehr sicher, denn ich bin überzeugt, geht das los. Sehen wir also, was ein leiderfahrener, sensibler Denker für eine Antwort gibt auf die Frage nach dem Leiden. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was ist jetzt das? Er guckt sich das an, die Leiden der jetzigen Zeiten, so fällt nicht ins Gewicht. Das ist eine Provokation, diese Antwort. Wenn jemand gerade sehr unter etwas leidet und jemand wischt das einfach so vom Tisch, da kommt einem doch eine Wut hoch. Du müsstest mal erleben, was ich gerade durchmache. Und wenn wir dann genauer hinsehen, stellen wir fest, der hat das ja erlebt, der hat das ja durchgemacht. Und noch einiges dazu. Es gibt so ein paar Stellen, wo Paulus das mal durchblicken lässt, was er alles durch hat. Ein schmerzhaftes, einschränkendes körperliches Leiden, das bleibt, was Chronisches. Heftige Ablehnung hat er erlebt. Körperliche Gewalt. Er hat erlebt, dass andere seinen Ruf zunichte machen, Rufmord. Er hat Folter erlebt. Lange Zeit mit extrem wenig Auskommen. Unschuldig in Haft und so weiter. Also du müsstest erstmal selber, geht irgendwie nicht. Also geben wir ihm ein paar Minuten und hören wir genauer hin, wie er das begründet. Beziehungsweise zuerst mal, was er da tatsächlich gesagt hat und was nicht. Wenn uns so die Emotionen hochkochen und wir hören nochmal genauer hin, stellen wir ja oft fest, das, worauf ich jetzt gerade reagiert habe, das hat der andere gar nicht gesagt. Vers 18 nochmal. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Der kehrt das gar nicht unter den Tisch. Er sagt nicht, die Leiden spielen keine Rolle. Er sagt auch nicht, die haben kein Gewicht. Er gebraucht ein Bild. Stellt euch eine Waage vor. So eine schöne alte Waage mit zwei Waagschalen. Ich hatte früher mal so eine Apothekerwaage, die war noch so gebaut. War ganz empfindlich, da hat ganz wenig gereicht. Dann ging die eine Seite runter. Und jetzt legt man auf die eine Seite, sagen wir links, die Leiden der jetzigen Zeit. Deine eigenen Leiden. Die Leiden von Menschen, die dir nahestehen, die du unmittelbar mitbekommst. Die du von Weitem mitverfolgst. Wir merken schon, die Waage muss ziemlich groß sein. Die muss auch ziemlich stabil sein. Da kommt einiges zusammen. Das wiegt schwer. Das wiegt sehr schwer und die Waagschale mit den Leiden, die rauscht nach unten. Und soweit entspricht das auch durchaus unserem Empfinden. Dass Leiden ganz erheblich sind, dass sie gewichtig sind, manchmal erdrückend. Aber jetzt kommt die zweite Waagschale rechts. Da hinein kommt jetzt, wie Paulus es sagt, die zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und jetzt ändert sich das Bild, die Schale mit dem, was Gott Gutes für uns vorbereitet hat, die hat noch viel mehr Gewicht und jetzt rauscht die nach unten. Und die Waagschale mit dem Leiden geht wieder nach oben. Das ist das Bild, das heißt, es ist noch nicht das ganze Bild. Es steht hier die zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Geoffenbart ist für uns so ein gängiges Wort, das ist aber auch ein Bild. Das ist ein Wort, das eine Geschichte erzählt. Offenbarung, Apokalypse, das Wort kommt von Decke. Decke heißt Kalyma auf Griechisch, das steckt da drin. Auf dieser Schale, die jetzt unten ist, weil sie mehr Gewicht hat, da liegt eine Decke drauf. Und der Tag wird kommen, sagt Paulus, da kommt diese Decke weg. Apokalypse heißt Wegziehen der Decke. Wir kennen das von unserem deutschen Wort auch. Da steht aufgedeckt, das ist das gleiche Bild in der Übersetzung. Also das ist jetzt noch nicht genau sichtbar, was da drauf liegt. Das wird erst später aufgedeckt. Und dieses Bild von der Waage, unten mit der Decke, oben mit den Leiden, das ist die Sicht des Paulus, wenn er auf das Thema Leiden guckt. Die Schale mit dem Leiden, die bleibt nicht unten. Die kommt nicht mal ins Gleichgewicht durch etwas anderes, sondern die wird nicht nur aufgewogen. Das wäre ja auch schon was, selbst wenn die ein bisschen höher kommt. Das wäre ja auch schon ganz viel. Aber Paulus sagt, das wird weit übertroffen durch das, was in der anderen Schale liegt, so viel das auch wiegen mag. Wie macht er jetzt weiter? Nachdem er dieses Bild gezeichnet hat, hebt er jetzt einen Zipfel von der Decke, lässt uns einen Blick darunter tun. Das könnte er ja machen. Aber so schnell nicht. Paulus stiehlt sich nicht weg von dem Thema Leiden. Er lässt die Decke drauf, er geht wieder zu der Schale mit dem Leiden, die inzwischen oben hängt, und befasst sich erst nochmal weiter damit. Denn das ist jetzt, das erleben wir jetzt. Damit müssen wir jetzt umgehen. Die Zeit wird kommen, sagt er, da wird die Decke abgenommen. Wir haben das vorhin gehört im Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, wir in die goldenen Gassen ziehen ein. Die Zeit wird kommen, dann ist das Leiden vorbei. Aber Paulus stellt die Frage, was ist denn jetzt? Wie verkraften wir das bis dahin, sodass wir nicht vorher auf der Strecke bleiben? Lesen wir weiter. Im nächsten Satz stecken zwei weitere Überraschungen im Blick auf das Leiden. Vers 19. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, heißt es da. Leiden, das ist, so wie es Paulus hier beschreibt, nicht so ein passives Erdulden, in sich gekehrt, das festhängt in der Gegenwart. Leiden hat mit der Zukunft zu tun. Wir lesen hier, ist sehnsüchtiges Warten. Warten, dass es anders wird, dass es aufhört. Und das Wort, das hier steht, ist auch wieder ein Bild. Da steht, das heißt wörtlich, mit vorgestrecktem Kopf Ausschau halten. Das habt ihr alle schon mal erlebt, wenn uns was ganz wichtig ist und vorne sind irgendwie Leute und verdecken das, dann gucken wir so dran vorbei, dass wir es doch irgendwie zu sehen kriegen. Das machen wir dann, wenn uns was ganz wichtig ist, weil das sprengt an, das ist irgendwie auffällig und wenn es wichtig ist, spielt das alle keine Rolle, dann regen wir unseren Kopf nach vorne. leidenschaftliches Erwarten von etwas, was kommt, mit einem sehnsüchtig vorgestreckten Kopf. Und da steckt schon drin, findet euch nicht einfach ab mit dem, wie es jetzt ist. So ein resignierendes, kann ja doch nichts ändern. Oder so ein verächtliches, geht mich alles nichts an. Streckt euren Kopf nach vorne und begehrt leidenschaftlich, dass es anders wird. Dass diese Welt sich ändert, dass eine neue Welt kommt. Und die zweite Überraschung, diese sehnsüchtige Erwartung, die betrifft nicht nur uns Menschen. Das betrifft die ganze Schöpfung, die Natur, alles was ist. Denn die ganze Schöpfung wartet, heißt es da. Die ganze Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Wir sind verbunden mit anderen Menschen. Je kleiner die Welt wird, desto weniger dürfen wir klein und provinziell denken, nur unser eigenes kleines Schicksal im Auge halten. Wir sind verbunden, stellt Paulus fest. Das gilt auch im Sinne von Verantwortlichkeit und nicht nur mit Menschen. Wir sind verbunden mit der ganzen Schöpfung. Und heute erleben wir das auf eine Weise, die jetzt sichtbar wird, die Paulus noch nicht sehen konnte, weil es damals noch nicht so war, wie die Schöpfung auch unter uns leidet. Die Schöpfung teilt dieses Schicksal mit uns und wir auch ihres. Sie ist der Nichtigkeit unterworfen, sagt Paulus, dem Leerlauf. Wir mühen uns ab um dieses und jenes. Wir stehen vielleicht auf der Höhe eines Erfolgs und mitten im Glück überfällt uns dann dieses Wort und zernagt die Befriedigung. Leerlauf. Wir werden alt. Das Leben zerbröckelt uns. Wir blicken zurück, was ist gewesen, und manchmal ist dann so ein Gefühl Leerlauf, Nichtigkeit. Knechtschaft der Vergänglichkeit, sagt Paulus hier. Dass wir irgendwann feststellen, ich schaffe das nicht, was ich mir vorgenommen habe mit meinem Leben. Ich muss immer mehr Abstriche machen. Immer mehr Möglichkeiten werden unmöglich im Laufe der Zeit. Immer weniger bleibt übrig. Und schließlich habe ich immer mehr mit mir selber zu tun. Mit meinem Körper, die ganz normalen Abläufe, die brauchen viel Zeit und Kraft. Das, was früher alles nebenbei lief. Vergänglichkeit. Dazu gehört auch Abschied nehmen. Abschied auch von anderen Menschen, die durch den Tod von uns getrennt werden. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt, sagt Paulus. Seufzen und stöhnen, also da steckt ein Empfinden drin, das ist so nicht gedacht. Ein Leiden unter diesem Zustand. Deshalb dieser ausgestreckte Kopf nach vorne, das Warten, dass es anders wird. Auch wenn wir nicht so richtig wissen, wie und was, da liegt ja noch die Decke drauf. Und dieses Empfinden, sagt Paulus, das ist richtig. Es kommt etwas anderes, es kommt etwas Neues. Diese Schmerzen, die sind nicht das Ende, die sind sowas wie Geburtswehen einer neuen Welt. Da kündigt sich was Neues an. Und auch das betrifft wieder alles, was lebt. Vers 21, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird. Zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wenn Gottes neue Welt anbricht, wenn Gott diese Decke wegzieht von der anderen Waagschale, dann betrifft das nicht nur uns Menschen. Dann ist es eine Befreiung für alles, was lebt. Für die ganze Schöpfung. Eine erstaunliche Weite, die Paulus hier zeigt, die Paulus hier gezeigt wird, sicherlich von Gott. Nicht nur wir, nicht nur unsere kleine Gemeinde, nicht nur die Christen, nicht nur die Menschen, Die ganze Welt ist davon betroffen, wenn unsere Sache mit Gott wieder in Ordnung kommt. Aber wie sieht das aus jetzt bei Menschen, die schon auf diesem Wege sind, die umgekehrt sind zu Gott, bei denen diese Trennung schon aufgehoben ist durch Gott selber, also bei Christinnen und Christen? Sieht da die Welt nicht jetzt schon ganz anders aus? Paulus sagt, nein, sieht sie nicht. Und er sagt, ja, sieht sie. Ein Nein und ein Ja. Nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Zuerst das Nein. Nein, es sieht nicht anders aus. Auch wir selbst, die wir die Gabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen mit allen. Wir leiden mit unter der Nichtigkeit, unter der Vergänglichkeit, unter unseren eigenen Einschränkungen, unter der Trennung von Menschen, die vor uns sterben, unter Schmerzen. Wir seufzen auch, wir recken auch unsere Köpfe nach vorne und wir warten darauf, dass das Ganze anders wird. Auch als Christen sind wir Kreatur, Schöpfung und dem natürlichen Leiden unterworfen. Im Gegenteil, wir Menschen sind die Einzigen, die diesen Zwiespalt erleben bei vollem Bewusstsein. Wir wissen etwas davon, dass es anders gedacht war und dass es wieder anders kommen wird. Das macht es vielleicht noch schwerer. Andererseits kann diese Sicht auf das Leiden auch etwas Entlastendes haben. Leiden als ein Teil der Natur, als Unterworfensein, als Schicksal. Natürlich gibt es Leiden, das wir selber verursacht haben oder mitverursacht haben. Aber das gilt nicht immer, das gilt nicht überall. Hier von diesem natürlichen Leiden gilt das nicht. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen werden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Nicht freiwillig steht hier. Tiere zum Beispiel, die können doch nichts dafür, dass ihr Leben so verläuft. Das ist doch nicht aus eigenem Verschulden. Und wir sind auch Schöpfung. So finden wir das von Anfang an vor. Leiden als Schicksal, nicht als Schuld, nicht als Strafe. Dem sind wir auch unterworfen. Und daran leiden wir nicht nur schuldhaft, sondern auch schicksalhaft. Und das ist gut, sich das zu vergegenwärtigen. Vieles ist für mich und für meine Nächsten.